Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Unternehmer Journey Podcast. Ich bin der Max Bogdan und mit dabei ist heute der Nikita Jatsun. Heute sind wir auch mal in unserem Studio. Und ja, wir führen aktuell ein Unternehmen mit inzwischen sogar über 35 Mitarbeitern, jetzt sogar inzwischen schon 7 Millionen Euro Jahresumsatz. Und mit diesem Podcast dokumentieren wir unseren Weg zum Milliardenkonzern. Der Podcast ist von Unternehmern für Unternehmer und diejenigen, die es auch werden wollen. Und in der heutigen Podcast-Folge werden wir einfach mal darüber sprechen, wie man seinen Umsatz eigentlich verzehnfacht. Der Podcast oder die Folge heute ist besonders für diejenigen, die vielleicht schon so, sage ich mal, 10.000, 20.000, 30.000 Euro im Monat machen und halt viele der Hebel, die wir heute ansprechen, anwenden können. Und darum wird es heute gehen. Und wir starten einfach mal direkt heute auch live aus dem Studio. Ich glaube, die Qualität wird hier nochmal ein bisschen besser sein. Seit langem auch wieder mal eine Folge. Wir waren ein bisschen länger weg, hatten echt viel zu tun. Viel war los, viele Änderungen. Vielleicht sprechen wir irgendwann mal später nochmal darüber. Aber ansonsten legen wir heute los. Und ich glaube, wir gehen das mal so an, dass wir die einzelnen Teilbereiche, die es so gibt, Mindset, die verschiedenen Abteilungen, die es gibt, Sales, Finanzen, Marketing, Service, Administration, einfach mal in so ein Unternehmen durchgehen und unsere wichtigsten Hebel mitgeben, damit man wirklich richtig, richtig krass wachsen kann und wirklich seinen Umsatz einfach verzehnfachen kann, besonders wenn man diese Hebel alle jetzt noch nicht anwendet. Und da übergebe ich das Wort einfach mal an Nikita.
Yes. Also ich würde sagen, das wird eine sehr, sehr nice Folge. Vorab vielleicht verzehnfachen den Umsatz, denke ich, klingt richtig krass. Aber eigentlich ist das gar nicht so krass, weil wir sprechen ja jetzt, sag ich mal, eher von diesem Niveau 10.000 Euro im Monat, 20.000 Euro im Monat. Und da denken vielleicht die meisten eher, okay, ich muss meinen Umsatz jetzt verdoppeln, das ist was Krasses, wenn ich das schaffe. Aber in dieser Phase, wenn man bei 10.000 Euro Monatsumsatz ist, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, das Ganze zu verzehnfachen und auf ein sechsstelliges monatliches Niveau zu kommen. Weil, wie du gesagt hast, es gibt einfach so ein paar Teilbereiche, die wir gleich alle durchgehen werden. Wenn man dort so die nicesten Hebel quasi umlegt, dann sorgt man dafür, dass man eigentlich relativ easy innerhalb von einem Jahr diese Verzehnfachung erreichen kann. Und deshalb nur erstmal so vorab, um das so ein bisschen klarzustellen, dass es nicht so kompliziert ist. Ich würde sagen, wir starten mit dem Bereich Mindset.
Genau, ich bin so der Meinung, alles, was man irgendwo ändert, das fängt ja alles erstmal im Kopf an, im Mindset. Also erst muss man im Kopf mal so einen Hebel umschalten, damit du dann auch in deinem Leben oder im Business oder sonst sowas ändern kannst. Weil wenn du jetzt schon monatelang auf deinem Level herumtrampelst oder dann nicht weiterkommst, dann ist das alles ein Mindset-Thema. Erst musst du da starten, damit es dann überhaupt weitergeht. Und da gehen wir einfach mal so durch. Ich würde sagen, jeder kann irgendwie ein bisschen was sagen, was er für sich für so am wichtigsten findet, abwechselnd. Und dann geben wir heute auf jeden Fall mal ein richtig, richtig geiles Content-Piece euch mit, was ihr einfach umsetzen könnt und dann schauen könnt, wie ihr das anwendet.
Genau, also was war im Prinzip so eigentlich so der... So eine der ersten Änderungen im Kopf, wenn ich so zurückdenke an 10.000 Euro Monatsumsatz und wie wir es dann geschafft haben, das zu vervielfachen. Im Prinzip so ein Learning direkt im Mindset war, dass man lernen muss, Sachen zu delegieren, Sachen abzugeben und Sachen in Prozesse zu packen. Also wenn man so bei dieser Stufe ist oder in dieser Phase ist, man so bei 10.000 Euro bei Monatsumsatz ist, dann ist es wahrscheinlich so eine Phase, wo man wahrscheinlich auch nicht so viele Mitarbeiter hat, vielleicht 1, 2, 3 Mitarbeiter maximal. Und dann noch sehr, sehr viel selber macht. Das heißt, diesen ganzen Service-Part, den setzt man noch selber um. Man macht selber noch Sales, man macht selber noch Marketing, man macht selber noch zum Teil die Buchhaltung. Und dann ist im Prinzip dieser erste Mindset-Shift, den man hinbekommen muss, ist es hinzugehen und zu sagen, okay, gut, ich muss nicht alles alleine machen, ich muss nicht alles selber machen, ich bin nicht unersetzbar, weil das ist das, was viele so Selbstständige immer denken. Die denken, okay, gut, ich bin der Krasseste, wenn ich bei 10.000 Euro im Monat bin, ich bin unersetzbar. Und das ist aber nicht der Fall. Du kannst wirklich durch jede einzelne Person ersetzt werden. Vielleicht nicht durch eine Person, die genau das Gleiche macht wie du in, sag ich mal, der Gesamtheit der Aufgaben. Aber man kann diese einzelnen Aufgabenteile, die es gibt, also Sales, Marketing, den Service, zum Beispiel irgendwie so ein paar vorbereitende buchhalterische Sachen, das alles kann man unterteilen in einzelne Aufgabenfelder und das kann man sehr, sehr easy abgeben an andere Personen und so dann Zeit schaffen, um sich wirklich auf die maßgeblichen Sachen zu konzentrieren, die dann dafür sorgen, dass man skalieren kann. Und das ist im Prinzip dann dieses zweite Mindset, was ich da so hatte, im Prinzip, dass man einfach den Fokus komplett auf Sales, Vertrieb und Marketing setzen muss. Man darf sich nicht mit zu vielen Kleinigkeiten mehr so hin und her bewegen, sondern man muss einfach seinen kompletten Fokus, seine komplette Zeit versuchen, in diese zwei Bereiche Sales und Marketing zu schieben.
Safe. Und wenn du in deinem Business nicht delegierst, du wirst langfristig einfach scheitern, das muss man so sagen. Du wirst scheitern, weil du wirst in deinem Unternehmen einfach erdrückt von ganz vielen verschiedenen Aufgaben, die du managen musst. Du wirst dich nicht auf eine Sache fokussieren können, weil du da und da noch was machen musst. Und wenn du mal in Urlaub gehst, wenn du dann mal krank bist, dann kommst du zurück. Ja. Da hast du 1000 andere Probleme, du kommst dann nicht wirklich voran einfach. Du wirst einfach langfristig scheitern. Deine Kunden werden langfristig nicht mehr bei dir Kunden sein wollen, weil du dann einfach einen Service hast, der instabil ist. Nur wenn du delegierst, hast du eine Stabilität in deinem Business. Wenn du nicht delegierst, dann geht es mal nach unten, dann geht es mal nach oben und das willst du nicht, deshalb einfach delegieren.
Ja, im Prinzip, das war ja auch so ein cooler, sag ich mal, Gedanke, wie man sich das gut vorstellen kann. Ist auch hier nochmal so ein weiteres Mindset, was man so mitgeben kann, ist der Urlaubstest. Also man geht hin und sagt, okay gut, ich versuche jetzt eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen einfach in Urlaub zu gehen, ohne überhaupt irgendetwas an dem Unternehmen anzufassen, keine Aufgabe zu machen, keine Dienstleistung umzusetzen, keine Sales zu machen und zu schauen, wie lange hält es das Unternehmen aus, quasi ohne einen selber weiter am Leben zu bleiben, weiter quasi zu performen, weiter die Kundenergebnisse zu erreichen und weiter zum Beispiel neue Kunden abzuschließen. Und das ist so dieser Urlaubstest, den man einfach einmal im Leben oder eigentlich bestenfalls sogar auch öfter dann machen sollte, um einfach sich perfekt darauf vorzubereiten, das eigene Unternehmen so aufzubauen, dass alles in irgendeiner Form systematisiert ist und einfach delegiert werden kann und auch ohne einen weiterlaufen kann. Weil wie du gesagt hast, man kann es oder sollte einfach nicht so egoistisch sein, in Anführungsstrichen, und das Unternehmen von einem selber abhängig machen. Weil wenn man immer krank ist, kann zum Beispiel niemand dann die Dienstleistung umsetzen, kann niemand neue Kunden abschließen. Und das führt einfach dazu, dass diese inkonsistenten Kundenergebnisse dann passieren und man einfach dann Kunden verliert, dann einfach irgendwann finanziell scheitert. Und wenn man nicht finanziell scheitert, dann ist man einfach so krass mit der Arbeit beschäftigt, dass man wahrscheinlich eine 60-Stunden-, 80-Stunden-Woche hat, einfach nur mit Arbeit, dass man irgendwann einfach ausbrennt und einfach keine Zeit hat, aus diesem, sag ich mal, Zyklus rauszukommen. Das ist auch ja eigentlich noch ein weiteres Learning, was wir hatten, dass wenn man in diesem Zyklus der Arbeit zu stark drin involviert ist, dass man irgendwann so stark da in dem Zyklus so drin ist, tief drin ist, dass man es nicht mehr reinschafft oder nicht mehr rausschafft, quasi Prozesse aufzubauen, Systeme aufzubauen, zu delegieren, Mitarbeiter einzustellen, weil man einfach keine Zeit mehr dafür hat, weil man so stark zeitlich eingespannt ist in die Aufgaben. Und das ist alles dann quasi wie so ein Schneeball, der immer größer und größer wird, aber halt nicht positiv, sondern eher negativ.
Ja, ich würde auch sagen, so ein weiteres Mindset, wie wir es überhaupt geschafft haben, so ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, wie wir es jetzt heute haben, ist, dass wir uns immer gedacht haben, wie ist das Unternehmen exit-ready? Unser Ziel war es immer, dass wir von Anfang an das Unternehmen exit-ready haben. Das heißt, wenn wir es morgen verkaufen wollen, muss alles da sein, muss alles ready sein, dass es jemand kaufen kann. Und wenn du keine Prozesse hast und da jetzt so, sage ich mal, ein Investor hingeht und dein Unternehmen, machen wir mal einfach ein simples Beispiel, für 10 Millionen kaufen will, kein Investor wird dir 10 Millionen geben, wenn du keinen einzigen Mitarbeiter hast, wenn er dann alle Prozesse selbst übernehmen müsste, wenn du ihn erstmal 3 Jahre lang einarbeiten müsstest, wie man überhaupt jede einzelne Rolle übernimmt, wenn du die selbst machst. Deshalb geh einfach mit dem Mindset auch rein, dass du dein Unternehmen exit-ready aufbaust.
Genau.
Und diesen Urlaubstest bestehst.
Genau. Ja, im Prinzip, ja, das waren ja schon so ein paar so wirklich wichtige Learnings, denke ich, die man so im Kopf so umlegen muss, um dann einfach diese Verzehnfachung überhaupt in die Wege leiten zu können. Weil wenn man diese ganzen Sachen gar nicht erstmal so richtig aufgestellt hat, also diesen Urlaubstest, diese Exit-Ready, das Exit-Ready-Unternehmen, die Systeme, die Prozesse, das Delegieren, wenn man das alles nicht verstanden hat im Kopf, dann ist man ja gar nicht bereit, diese Sachen quasi einzugehen und umzusetzen. Aber was man schon definitiv sagen kann, ist, dass wenn man das Ganze nicht umsetzt, also genau diese ganzen Sachen mit Delegieren, Systematisieren, Prozess aufbauen, dann wird man es niemals im Leben schaffen, auf diese 100.000 Euro oder mehr Umsatz im Monat zu kommen. Weil es einfach nicht, schlichtweg nicht möglich sein wird, als Einzelperson so viel zu arbeiten, so viel umzusetzen, so konsistente Ergebnisse für die Kunden umzusetzen, dass dann quasi ein Wachstum da ist. Und deshalb, das muss man einfach so machen, das muss man verstehen. Deshalb haben wir auch mit diesem Bereich ja sozusagen angefangen, weil das so der wichtigste Hebel ist, um das erstmal zu verstehen, warum das alles so sein muss, um auf diese 100.000 Euro plus im Monat zu kommen.
Genau. Und ein weiteres Thema, was auch so ein riesen Mindset-Problem, glaube ich, bei vielen ist, wenn du ein erfolgreiches Business aufbauen möchtest, musst du einfach richtig groß denken. Du kannst nicht klein denken, du kannst nicht denken, okay, ich mache jetzt erstmal 1.000 Euro mehr im Monat, ich mache hier jetzt erstmal 1.000 Euro mehr Umsatz. Wenn du Angst hast, dir große Ziele zu setzen, weil du dann direkt dich erdrückt fühlst oder sonst was, oder weil du dann denkst, du kannst sie nicht erreichen, nicht mal, sage ich mal, die Eier hast, überhaupt unrealistische Ziele zu setzen und nur realistische Ziele setzt, dann wirst du halt eben auch nicht außergewöhnliche Dinge erreichen. Erst wenn du anfängst, außergewöhnlich zu denken, wirst du auch außergewöhnliche Dinge erreichen, außergewöhnlich sein und außergewöhnlich schnell vorankommen. Deshalb groß denken, viel größer denken, als du dir vorstellen kannst. Ja. Es gibt ja dieses nice Buch von Grant Cardone, 10X, also dass man immer 10-mal so groß denken muss. Das empfehle ich mal jedem, der vielleicht sich selbst denkt, dass er so klein denkt, dass er nicht im großen Rahmen denken kann, das Buch einfach mal durchzulesen, weil wenn du viel, viel größer denkst, glaub mir, du wirst viel, viel schneller nach vorne kommen, als wenn du dir kleine, realistische Ziele setzt, in kleinen Schritten vorankommst. Du wirst viel, viel schneller vorankommen, wenn du dir unrealistische Ziele setzt und dann dein Bestes gibst, um diese zu erreichen.
Ja, das ist im Prinzip so, man muss einfach seine Standards komplett auf ein anderes Level anheben. Das ist so auch wichtig, dass wenn man über diesen 10.000 Euro Jahresumsatz ist, einfach hingeht und sagt, meine Standards sind jetzt nicht 10% Wachstum pro Jahr. Ich gebe mich nicht zufrieden mit 10% Wachstum pro Jahr, sondern mein neuer Standard ist, ich gebe mich erst zufrieden bei einer Verdreifachung, einer Vervierfachung in einem Jahr, bei einer Verzehnfachung in einem Jahr. Wenn das mein neuer Standard ist, dann ist das im Prinzip direkt wieder so, geht eigentlich mit diesem Mindset-Ding einher, dass man dann einfach viel bereiter ist, viel konsequenter die Ziele plant, viel konsequenter Action taken kann und dann das auch wirklich erreicht. Es gibt ja auch eigentlich so nice Motivationssprüche, was das so angeht, irgendwie shoot for the stars, land on the moon, das ist so ein bisschen ein ähnliches Prinzip, also lieber das Ziel zu hoch anvisieren und wenn du dann es nicht ganz erreichst, also wenn du dann es nicht schaffst, dich zu verzehnfachen in einem Jahr, aber zu verachtfachen, ist es trotzdem besser, als wenn du sagst, okay gut, ich bin eigentlich zufrieden mit 10%, weil dann wirst du deine Maßnahmen genau an diese 10% ausrichten. Man richtet direkt, das ist auch ein krasses Learning, was wir hatten, dass man eigentlich anfangen muss, wirklich Ziele zu setzen. Man muss Jahresziele setzen, das ist so der erste Step. Dann irgendwann geht man so auf Quartalsziele, das ist eigentlich noch besser. Aber man muss diese Ziele setzen, weil wenn du dann sagst, okay gut, Anfang des Jahres, 1.1.2023, okay gut, ich möchte dieses Jahr jetzt mindestens ab zum Beispiel März 100.000 Euro im Monat machen, dann weißt du ganz genau, wenn du dann dieses Ziel versuchst auch greifbar zu machen mit so, sag ich mal, einzelnen heruntergebrochenen Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen, dann sind diese Maßnahmen oder diese einzelnen Steps, diese Milestones, die du setzt, komplett anders, als wenn du sagst, okay gut, ich bin eigentlich zufrieden, wenn ich 10% dieses Jahr wachse. Dann wirst du einfach komplett andere Actions taken und komplett anders an diese ganze Sache mit einer komplett anderen Dynamik rangehen und so viel, viel extremer wachsen können.
Genau, das kann echt einen riesen Unterschied machen. Also wenn du sagst, ich will um 10% dieses Jahr wachsen, dann ist das vielleicht, dass du einfach mal 2 Stunden länger pro Tag arbeitest und selbst ohne Mitarbeiter, sage ich mal, ein bisschen mehr raus sollst. Wenn du sagst, du willst dich ver30-fachen, nehmen wir mal ein extremes Ziel, dann kommst du schon nicht mehr drum herum, mehr Leute reinzuholen, dann kommst du schon nicht mehr drum herum, außergewöhnliche Dinge zu machen und das für dich so drunter zu brechen, weil dann werden wahrscheinlich die Schritte, die du eingehst, komplett andere Schritte sein, weil du kannst ja nicht 30 Mal mehr Zeit reinvestieren, wenn du jetzt schon irgendwie, sagen wir mal, 16 Stunden pro Tag fast arbeitest. Das wird einfach nicht gehen und ja. Das ist es eigentlich auch.
Genau, und noch so ein weiteres Ding, was mir so aufgefallen ist, was so viele Leute haben, die so in dieser Phase sind, so 10.000 Euro pro Monat. Viele von diesen Unternehmern oder Selbstständigen in diesem Fall sind auch zum Teil einfach viel zu geizig mit Ausgaben für zum Beispiel Mitarbeiter. Also viele gehen hin und sagen, okay gut, ich bin lieber in dieser bequemen Situation, dass ich alleine bin und dann einfach dieses Großteil des Gewinns quasi für mich beanspruchen kann und ich bin damit zufrieden, einfach dann diese 80 Stunden pro Woche zu arbeiten und einfach kein normales Leben mehr führen zu können, aber Hauptsache ich habe halt diesen guten Gewinn, anstatt hinzugehen und sozusagen, okay gut, ich bin mal nicht einfach so eine geizige Person, sondern ich investiere einfach mal in Mitarbeiter, die etwas besser können als ich bestenfalls, die diese einzelnen Teilbereiche besser können als ich. Klar, es gibt vielleicht nicht ein konkretes Duplikat von dir, was genauso ist wie du, aber muss es auch nicht sein. So diese einzelnen Teilbereiche, da können einzelne Mitarbeiter das viel, viel besser umsetzen als du und das ist einfach eine Investition in Wachstum und es ist viel, viel stabiler, dein Unternehmen, viel, viel geiler quasi von zum Beispiel, ich weiß nicht, sagen wir mal 500.000 Euro Monatsumsatz, einfach dann eine geringere Profitabilität und Rentabilität zu haben, als von einem 10.000 Euro Umsatz, wo du alleine arbeitest, komplett keinen Urlaub machen kannst, komplett einfach mit deiner kompletten Zeit, Work-Life-Balance am Arsch eingebunden bist, da dann einfach, sage ich mal, 80% Rentabilität zu haben. Und das ist so dieser Unterschied, den man auch bei diesen Leuten merkt, oder das ist so dieser Unterschied von den Leuten, die es schaffen, auf diese 100.000 Euro plus im Monat zu kommen und die, die es eben nicht schaffen. Das ist eben auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, und wenn du nicht auf Wachstum gehst, sondern auf, ach, ich will auf dem Level bleiben, das passt so, dann wirst du halt langfristig eher nach unten fallen, sage ich mal, und es wird runtergehen. Ich glaube, das hast du auch mal so den Satz gedroppt, davon habe ich das auch jetzt so im Kopf. Das ist auch so, wenn man logisch drüber nachdenkt, wenn du nicht auf Wachstum denkst, nicht auf Wachstum ausgerichtet bist, sondern das passt so, ich will das Level halten, du wirst langfristig runtergehen. Welcher Kunde will, denk mal aus Kundensicht, welcher Kunde will bei dir Kunde werden, wenn du sagst, es passt schon so, ich will gar nicht einen besseren Service bieten, ich will gar nicht irgendwo innovativer werden, ich will gar nicht irgendwo einen krasseren Vorsprung zu meinen Mitbewerbern haben, ich will gar nicht der Größte, der Beste sein, ich will gar nicht hier den geilsten Service bieten, weil ich die meisten Möglichkeiten habe, das passt so. Alle Kunden werden da langfristig sagen, hey, der Markt ist jetzt viel, viel weiter, die haben sich viel, viel krasser weiterentwickelt als du, sorry, ich gehe jetzt zu dem über. Das heißt, wenn du nicht auf Wachstum gehst, wirst du langfristig halt fallen, das ist normal.
Genau, ja, da habe ich auch diesen einen Satz, den habe ich auch einfach mal irgendwo aufgenommen und seitdem ist er auch immer richtig präsent in meinem Kopf, wer nicht wächst oder was nicht wächst, stirbt irgendwann. Und so ist es bei den Unternehmen. Jedes Unternehmen, was nicht wächst, wird irgendwann sterben. Und das heißt, man kann es sich einfach nicht leisten, einfach, sag ich mal, in diese Stagnationsphase überzugehen, zu sagen, ich möchte mein Niveau halten, weil deine ganzen Konkurrenten werden an dir krass vorbeiziehen, krass wachsen und die werden dann einfach so diese ganzen Marktanteile, die es da gibt, einfach Step by Step mehr und mehr einnehmen. Weil wie du gesagt hast, man arbeitet lieber mit einem guten, großen, erfolgreichen Unternehmen zusammen, was einen innovativen Service hat, sich immer weiterentwickelt, immer mehr und mehr machen kann, weil einfach immer mehr Möglichkeiten da sind, das Team immer größer ist, man vielleicht geilere Services bekommt, als mit jemandem, der einfach, sag ich mal, so sehr ängstlich versucht, das Niveau zu halten und einfach so krampfhaft an allem festhält und eigentlich, ja, also ich auch als Kunde kann ganz klar sagen, ich wäre lieber Kunde bei jemandem, der, wo ich weiß, ist es alles stabil, es wächst geil und das Unternehmen ist bekannt für konstante gute Resultate, anstatt Kunde bei einem Selbstständigen zu werden, wo ich nicht weiß, wenn er jetzt morgen oder übermorgen irgendwie Grippe hat, Corona hat oder sonstiges, meine Arbeit oder meine Dienstleistung, die ich gebucht habe, nicht erledigt werden kann. Oder ich weiß, okay, der ist kurz vor einem Burnout, weil er 80 oder 100 Stunden pro Woche arbeitet, dann möchte ich dieses Risiko gar nicht erst eingehen und gehe lieber zu diesem Unternehmen, was konstant gute Resultate liefert, konstant gut wächst und konstant einfach sicher, stabil dasteht und wo ich nicht davon ausgehen muss, dass mein Service in irgendeiner Form mal irgendwelche Lücken erleben wird.
Ja, wir sind ja auch bei vielen Unternehmen Kunde. Das heißt, wir erleben das ja auch mit, wie das so ist, bei den Kunden zu sein. Und immer wenn man so bei, sag ich mal, bei einem One-Man-Show-Unternehmen Kunde ist, ist es erstmal, du denkst so, geil, der wird hier voll den Input geben, der ist hier voll mit dran, der brennt voll dafür und ich bin hier direkt an dem Gründer dran, der macht das alles noch selbst. Aber nach wenigen Monaten merkt man meistens schon, das ist voll der Nachteil. Weil wenn einmal irgendwie was dazwischen kommt, die einmal im Urlaub sind, wir haben das jedes Mal bisher so, wenn die einmal im Urlaub sind, die sind einmal krank, irgendwas passt einmal nicht, alles läuft direkt durcheinander, alles läuft direkt schief und unser Learning war ganz klar, es ist viel, viel besser bei jemandem Kunde zu sein, der Prozesse hat, ein paar Mitarbeiter hat, sich theoretisch auch rausziehen könnte, aber vielleicht trotzdem sich nicht zu schade ist, auch mal mit Kunden in Kontakt zu treten und auch mal auf der Seite was zu machen und da den Kunden weiterzuhelfen. Das ist eigentlich so, sage ich mal, das Best Case. Bei so Unternehmen will ich zum Beispiel auch viel lieber Kunde sein, als bei jemandem, der nur eine One-Man-Show hat und eigentlich alles von ihnen abhängt.
Genau. Also es geht auch gar nicht darum, dass man irgendwie so abgehoben ist, dass man nicht mit Kunden mehr, dass man nicht so dieses inhabergeführte Unternehmen hat, sondern es geht einfach darum, dass wenn ich weiß, ich bin bei einem Unternehmen Kunde, was nicht nur von einer Person geführt wird, sondern was Systeme, Prozesse hat, dann weiß ich, es ist einfach gut aufgebaut und sehr, sehr gut geführt und es gibt Prozesse und ich kann mich einfach, sage ich mal, schon viel, viel eher darauf einstellen, konstante, gute Resultate zu erwarten. Wenn ich aber weiß, es ist eine einzelne Person, dann weiß ich nicht, was da alles vorfallen wird, ich kann mich nicht so darauf einstellen und wenn aber dann die Person trotzdem, sage ich mal, also der Inhaber irgendwie trotzdem mit Kunden in Kontakt ist oder mal irgendwie sich Zeit nimmt, dann ist es ja einfach ein nice to have und ist es jetzt nicht so, dass man einfach gar keinen Kontakt mehr mit Kunden haben sollte als Inhaber oder sonstiges, sondern es geht einfach nur darum zu symbolisieren und zu zeigen, dass das Unternehmen auch ohne einen selber genauso konstant gute Resultate weiterliefern kann, weiterläuft, weiter wachsen kann wie mit einem.
Genau. Ja. Also ich glaube, das sind auch so die wichtigsten Punkte.
Ja.
Das Mindset muss passen, du musst auf Wachstum gehen, du musst bereit sein zu delegieren, du musst bereit sein zu investieren. Ja, die meisten Unternehmer, die haben halt sogar Probleme, Geld zu investieren. Die kaufen sich dann Autos, die kaufen sich Uhren, die kaufen sich dann ein Haus, eine Wohnung und Luxusklamotten. Aber dann sagen die, wenn die dann mal irgendwo wirklich rein investieren müssen, ja, diese Ausgabe kann ich jetzt nicht tätigen. Die können nicht meine Investition von Ausgabe unterscheiden.
Mhm.
Und das ist auch so, glaube ich, ein Riesenproblem, dass man auch verstehen muss, dass man auch mehr investieren muss, als man eigentlich ausgibt, sozusagen. Das ist eigentlich auch so das richtige Mindset. Investiere immer mehr, als du ausgibst. Ausgaben sind ja okay, du musst ja dein Leben genießen, du musst es ja enjoyen, lieben und einfach so leben, wie du möchtest, aber du versuchst schon immer mehr zu investieren, als du ausgibst, und lerne das einfach zu unterscheiden und hab keine Angst davor zu investieren. Es gibt eigentlich nie schlechte Investitionen.
Ja. Was ich auch richtig, richtig paradox finde immer, ist zum Beispiel die Leute, die zum Beispiel dann ein nices Jahr hatten, sagen wir mal, die hatten ein geiles Jahr, hatten einen relativ guten, soliden Gewinn, die ziehen diesen Gewinn aus dem Unternehmen heraus und investieren dieses Geld in Aktien und Immobilien. Das ist zwar ein, vielleicht meint man, ein sehr, sehr smarter Gedanke, so geil diversifiziert aufzustellen, aber meiner Meinung nach ist das, oder auch der Meinung nach von sehr, sehr vielen Unternehmern ja eigentlich, ist es eigentlich somit das fast schon dümmste, in Anführungsstrichen, was man machen kann. Einfach aus dem Grund, weil die Renditen am Aktienmarkt zum Beispiel im Durchschnitt 8% pro Jahr, Immobilienrendite, keine Ahnung, 4-5% im Jahr oder so, ist ja deutlich unter dem Niveau, was dein Standard ist an eine, sag ich mal, an ein Wachstum. Wir haben ja gesagt, wenn deine Standards, die du gesetzt hast, nicht mehr bei 10% pro Jahr sind, dass du dich damit zufrieden gibst, sondern du willst dich verdoppeln, verdreifachen, und du siehst, dass dein Unternehmen wie so eine Maschine es auch schafft, sich jedes Jahr zu verdoppeln, dann nehme ich doch diesen Gewinn, den ich habe, investiere den lieber zurück in mein eigenes Asset, in mein Unternehmen, weil da habe ich dann das Geld, was ich da rein investiere, das verdoppelt sich ja jedes Jahr oder verdreifacht oder verzehnfacht sich jedes Jahr, und nicht in den Aktienmarkt, wo ich dann einfach mit 8% Rendite da sitze. Klar, irgendwann, das ist jetzt nicht per se schlecht, also irgendwann sollte man das schon machen, aber das macht man ab einer Stufe, wo man einfach in seinem eigenen Unternehmen keine sinnvolle Investition mehr tätigen kann für mehr Wachstum. Aber solange man diesen einen Euro, den du mehr als Gewinn übrig hast, in dein Unternehmen stecken kannst und dieser Euro sich noch schafft zu verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, verzehnfachen, dann ist es immer ein smarter angelegter Euro im Unternehmen als am Aktienmarkt oder Immobilienmarkt.
Ja. Und auch wenn du, sag ich mal, als Unternehmer am Ende des Jahres wirklich immer deinen Gewinn rausziehst, in Aktien, in Immobilien reinsteckst, das ist für mich persönlich auch immer so ein Zeichen, du glaubst gar nicht an dein Unternehmen. Ja. Du siehst es nur so als Cash-Cow, die du maximal ausmelken willst. Du siehst es gar nicht langfristig. Wahrscheinlich verkaufst du irgendeinen Scam, wo du denkst, dass das irgendwann nicht mal mehr funktionieren wird. Und du glaubst gar nicht dran, dass du das nochmal vervielfachen kannst. Deshalb ziehst du das Geld raus, investierst es dann in Aktien, Immobilien. Ergibt dir irgendwo Sinn, dass du das machst irgendwann ab einem gewissen Punkt, aber du sollst halt niemals alles rausziehen und es dann irgendwie im Aktienmarkt investieren, weil das ist der größte Indikator, dass du einfach an dein Unternehmen nicht glaubst und irgendwas machst, was du selbst gar nicht für langfristig oder nachhaltig empfindest.
Safe. Ja, nice. Ja, ich würde mal sagen, lass noch mal so ein paar andere Bereiche reinspringen. Also was haben wir noch? Wir haben noch zum Beispiel Finanzen, das Thema, Sales und Service, würde ich sagen. Das sind so die drei Sachen. Vielleicht noch Backoffice. Ja, wir können ja mal schauen, was man da noch, wo was mitgeben kann. Lass erstmal mit vielleicht Sales starten.
Genau, ja, lass uns einfach mal jetzt durch so alle Abteilungen ein bisschen durchwühlen. Ja. Also die größten Hebel mitgeben, die wie bei uns die größten Hebel waren, und vielleicht kann ja jemand was Wertvolles für sich mitnehmen. Lass uns ja mit Sales starten.
Okay, Sales, da würde ich sagen, eigentlich fast schon so wie vorher angesprochen, Systeme, Prozesse, investieren in ein Vertriebsteam und dann einfach dafür sorgen, dass man einfach ein System aufbaut, wo jeder einzelne Kundenkontakt quasi gefollow-upt wird, wo man alles festhält, wo man ein CRM hat, also ein Customer Relationship Management System, um einfach, sag ich mal, diese ganzen bisherigen Kunden, die du schon hast, irgendwo in einer Datenbank festhältst, alle Kontakte zu potenziellen Kunden festhältst und dann im Prinzip so wahrscheinlich so Hebel Nummer 1 im ganzen Sales ist es einfach, ein CRM zu haben, eine Datenbank mit allen Sachen zu Kunden, zu Leads, zu sonstigem, und dann mit dieser Datenbank anfangen zu arbeiten. Das ist wahrscheinlich so der größte Hebel im gesamten Bereich Sales.
Genau, ja. Im Idealfall hast du halt wirklich eine geile Datenbank, ein geiles CRM, hast auch einen systematisierten Vertrieb. Das bedeutet, du hast diese Datenbank, also dein CRM, und dann weißt du ganz genau, was wann wo getan werden muss. Du bist beharrlich, das heißt, du machst immer voll ab, du akzeptierst keine schwammigen Aussagen, ein klares Ja oder Nein, weil du willst ja auch effizient arbeiten. Ich meine, was ist das, wenn du jedes Mal mit Leuten telefonierst, du dich jedes Mal so leicht abwimmeln lässt, du kein klares Ja oder Nein bekommst, du verschwendest deren Zeit, du verschwendest deine Zeit. Es ist für beide besser, wenn einfach die ehrliche Entscheidung sozusagen rausrückt, und dann musst du einfach follow up. Also du musst immer dran sein, da steckt halt das meiste Geld drin, das muss man verstehen. Wir haben bei uns teilweise Leute, die reichen mir nach dem 60. Anrufversuch, und nach dem 26. ist jeder so oft, und das sind dann Leute, die einfach zu einem verschiedenen Zeitpunkt, sage ich mal, in einer verschiedenen Situation nochmal sind, und damals hat es vielleicht nicht gepasst. Beim 26. Anruf sind auf einmal schon 3 Monate vergangen, jetzt ist diese Situation auf einmal wieder brandaktuell, und deshalb ist halt Follow-up, sage ich mal, so wertvoll. Das kennst du vielleicht auch selbst, wenn du selbst immer so angerufen wirst, dann hast du vielleicht manchmal einen Moment, wo du denkst, ah, brauche ich nicht, scheißegal. Da sagst du selbstbewusst, nee, ciao. Und dann wirst du von der genau gleichen Person auf einmal 3 Monate später angerufen und denkst so, fuck, jetzt brauche ich das aber voll. Jetzt ist das so voll das, wo ich gerade sogar selbst ein Problem habe. Das passt jetzt so gut, dass du anrufst, komm, wir machen das. Und genauso ist es halt auch, wenn du selbst, sag ich mal, Follow-up machst, beharrlich bist, deshalb lohnt sich das auch.
Genau. Und so auch hier ein geiler Quick-Tipp, wie das so nicht penetrant wirkt, ist einfach immer wieder einen, sag ich mal, neuen Termin für einen Anruf vereinbaren. Also quasi nicht hingehen und sagen, okay, gut, ja, passt nicht, alles klar, ciao. Sondern quasi fragen, okay, gut, passt es dir, wenn ich dich dann und dann vielleicht nochmal anrufe? Passt es dann und dann, wenn ich dich nochmal anrufe? Okay, gut, alles klar, ich habe verstanden, das ist nicht interessant für dich, ich rufe nochmal in 3 Monaten an, weil du hast mir ja gesagt, eventuell wird es in 3 Monaten relevant. Das heißt, einfach immer, sage ich mal, schon diesen Follow-up sozusagen direkt planen, direkt auch sich reinschreiben, in den Kalender reinschreiben, ins CRM reinschreiben und dann wirklich so dieses Systematische wieder hier einbauen, dieses bisschen Beharrliche, was du gesagt hast, einbauen und dann diesen Follow-up nach dem Follow-up immer wieder machen. Und die Leute reagieren auch viel, viel nicer, wenn die wissen, okay, gut, die haben dir jetzt nicht ganz klar gesagt, ruf mich bitte nie wieder an oder ich zeige dich an. So Leute musst du nicht mehr anrufen. Aber die wenigsten, oder das ist so eine psychologisch ganz interessant, die wenigsten Menschen können einfach Nein sagen. Also wenn du dir anrufst und sagst, hey, ist das interessant für dich, keiner geht hin und sagt dir ganz klar, nein, ruf mich nie wieder an. Die meisten sagen dann, okay, ja, nee, gerade vielleicht nicht so interessant, bla bla bla, versuchen sich in dir rauszureden und dann sagst du, okay, gut, alles klar, ich rufe dann in 3 Monaten nochmal an. Und dann nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann, 26. Anrufversuch, ist es dann doch relevant und dann wird die Person ein Kunde.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Was ich euch auch nochmal so als Tipp mitgeben kann, wenn man mit dem Vertrieb startet und da überhaupt loslegt, ich würde immer meiner Meinung nach den Vertrieb vor Marketing einstellen. Weil es ist, sag ich mal, wenn du ein geiles Marketing hast, ist der Vertrieb leichter, ja. Aber wenn du noch nichts hast, du noch kein Marketing, kein Vertrieb hast, ist es viel, viel leichter, den Vertrieb erstmal vernünftig aufzubauen, weil du hast direkten Kundenkontakt, du kannst direkt mit Leuten sprechen, du bekommst also aus erster Hand face-to-face direkt einfach alles mit, was du brauchst, Feedback, das ist richtig schnell, das ist einfach viel, viel schnelllebiger und dann kannst du im Marketing hingehen und diese ganzen Erkenntnisse mitnehmen, dein Marketing halt richtig einstellen, die Zielgruppe besser ansprechen, du hast ein viel besseres Zielgruppenverständnis und dann kannst du hingehen und dann halt durch das Marketing dir, sage ich mal, Interessenten gewinnen und die dann anrufen, weil im Marketing so, es dauert trotzdem ein bisschen länger, bis du das Feedback bekommst, sogar wenn du Ads schaltest und direkt Klicks generierst, die müssen erstmal konvertieren, du musst die dann erstmal anrufen, wenn du wirklich direkt, sag ich mal, sogar mit kalter Quise startest und mit kalten Methoden, sag ich mal, wo die Leads sich noch nicht kennen, kannst du eigentlich am schnellsten etwas über deine Zielgruppe lernen und deshalb, das ist auch so ein Learning, was ich nochmal mitgebe, immer erst mit dem Vertrieb starten, Vertrieb vor Marketing quasi.
Genau. Ja, im Prinzip sogar Vertrieb ist so der Hebel Nummer 2 nach dem Mindset, würde ich sagen, also der größte Hebel. Weil da ist es so, das ist eigentlich so der Unterschied, also nach dem Mindset natürlich, wenn das einmal sichergestellt ist, dann ist Vertrieb der Faktor, der dafür sorgt, dass du von 10.000 Euro auf 100.000 Euro im Monat plus kommst. Einfach durch Einführen einer Datenbank, eines CRMs, kannst du dafür sorgen, dass du zum Beispiel deine Kundendaten pflegst, du kannst Bestandskunden Upsells machen, das ist auch was sehr viele vergessen, viele denken immer nur, ich brauche neue Kunden, neue Kunden, neue Kunden, aber wieso denkt man nicht mal daran, quasi seine Bestandskunden eventuell nochmal abzusellen, sagt man dazu, mit weiteren Produkten, die interessant sein könnten, weil diese Kunden vertrauen dir schon, die sind schon in Kontakt mit deinem Unternehmen, die sind schon Kunde bei deinem Unternehmen. Das heißt, die haben da schon ein gewisses Vertrauen, was du nicht neu gewinnen musst, sondern du kannst einfach hingehen und wenn du weitere zusätzliche interessante Services schaffst, so Upsells sozusagen, dann kannst du diese Upsells an diese Bestandskunden weiterverkaufen und so alleine über Bestandskundenwachstum sollte es mindestens drin sein, sich jedes Jahr zu verdoppeln. Also alleine über Bestandskundenwachstum, egal, wenn du ab Tag 1 heute, so sag ich mal, keinen einzigen neuen Kunden akquirierst, musst du schaffen, mit deinen Bestandskunden jedes Jahr dich zu verdoppeln.
Ja, das ist auch nochmal so was Gutes, was man mitgeben kann. Dafür muss natürlich der Service sitzen, also du musst ein geiles Produkt haben, du musst geile Ergebnisse liefern, aber vorausgesetzt, wenn das da ist, dann ist das nochmal der größte Hebel, dass du dann über die Bestandskonten nochmal viel rausholen kannst.
Genau.
Allgemein, das ist vielleicht auch so ein allgemeines Unternehmens-Mindset, würde ich sagen. Ich würde immer eigentlich Unternehmen nur so aufbauen, das ist mein Mindset, wenn ich ein Unternehmen aufbaue. Ich will ein geiles Produkt aufbauen, wo ich weiß, das bringt Ergebnisse, das bringt die krassesten Resultate, was ich hardcore verkaufen kann, wo ich mich nicht verstecken muss, wo ich weiß, wenn ich das nicht verkaufe, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich das nicht verkaufe. Und dann gehe ich raus, ich verkaufe das und ich erzeuge Win-Win-Situationen. Also das bringt mir Umsatz rein, das bringt den Unternehmen Umsatz ein und dann gehst du halt raus und kannst halt geil diese Beziehung weiter ausbauen. Das ist dann für deinen Kunden geil, das ist für dich geil, du erzeugst Win-Win-Situationen und beide wachsen. Und das ist immer so meine Philosophie eigentlich, wenn ich wenn ich da so ein Unternehmen aufbaue, wenn wir Produkte erschaffen, das muss halt immer mit dem Mindset aufgebaut sein. Nur das ist langfristig, nur das ist halt nachhaltig. Nur mit so einem Mindset kann man da eigentlich wachsen, weil sonst scheitert es irgendwann. Wenn du ein scheiß Produkt hast, hast du irgendwann den Markt ausgelutscht, du bist weg. Wenn du aber was Geiles hast, dann kannst du halt es immer weiter hochskalieren, wie Nikita schon gesagt hat, einfach allein über Bestandskunden
wachsen. Genau. Ja, das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt so, wo wir Kunde sind, so bei ein paar, sag ich mal, Unternehmen gesehen haben, dass der Service, dass der Verkauf viel, viel besser ist als der Service, was ja geil ist. Also dieses Unternehmen ist dann auch auf mindestens 6-stellige Monatsumsätze gekommen, allein über den sehr, sehr guten Verkauf. Also das zu schaffen ist relativ easy. Also wirklich easy, auf diese 6-stellige Monatsumsätze zu kommen mit einem nicen Vertrieb. Aber dann das so zu halten und weiter zu wachsen und dann auf diese 7-stellige monatliche Niveau zu kommen, das schafft man dann echt dann nur mit einem geilen Service. Und auch dieses 6-stellige Niveau kann man auch nur vielleicht, ich würde sagen, 1 bis maximal 2 Jahre halten, bis es dann einfach komplett down geht, weil dann der gesamte Markt gecheckt hat, okay, gut, der Service ist einfach grottenschlecht, das ist einfach nur eine gute Vertriebsbude und das war's.
Ja, das ist sowas, wird halt nicht lange funktionieren. Wenn so Unternehmen, sage ich mal, im Service nicht nachziehen,
ja,
und da nichts verbessern, das wird nicht lange gut gehen. Irgendwann hat das einfach seine Grenze, sage ich mal. Entweder der Markt ist ausgelutscht, es gibt die Zielgruppe nicht mehr oder sonst was. Oder man hat so viel schlechte Reputation abbekommen, dass es schon schwer ist, diese Reputation zu blocken. Und kann man dann nichts mehr machen irgendwann.
Ja. Safe, dann würde ich sagen, lass mal sogar zu Service rübergehen, weil das hatten wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Also ich finde, im Sales gibt es eigentlich noch sogar viele weitere Sachen, die so wichtig sind. Wir hatten jetzt nur so die wichtigsten angeschnitten.
Ja, vielleicht nochmal allgemein im Vertrieb, auch mit welchem Mindset man in den Vertrieb reingehen sollte. Weil ich glaube, das größte Problem ist, warum viele überhaupt keinen Vertrieb machen. Was ich immer merke, wenn ich mich mit so Leuten unterhalte, die haben einfach Angst, überhaupt, sage ich mal, ein Produkt zu verkaufen. Die haben einfach Angst davor. Oder die haben Angst, überhaupt was zu verkaufen, denn Verkaufen wird oft mit was Schlechtem verbunden. Man denkt, okay, jetzt will der mir was andrehen, jetzt will er mir was verkaufen. Das ist, glaube ich, so das Problem der meisten Menschen. Und die meisten Menschen denken sich dann so, okay, er hat kein Interesse, ich habe eh genug Nachfrage, warum sollte ich ihm was verkaufen, so, warum soll ich mir hier überhaupt die Mühe geben? Aber wenn du wirkliches Interesse hast, halt deiner Zielgruppe zu helfen, da wirklich was im Markt zu bewegen, dann muss es ja von deinem Interesse eigentlich sein, wenn du vorausgesetzt, du weißt, dass dein Service richtig geil ist, so vielen Menschen wie möglich diesen Service zu verkaufen und so vielen Menschen wie möglich damit zu helfen. Einfach mal als Beispiel, weil wir reden jetzt hier ja über Marketing, also wir reden jetzt hier wirklich allgemein, sag ich mal, über den ganzen Unternehmensbereich, B2B-Bereich, da kannst du den Leuten helfen, wenn du irgendeine Krankheit heftig heilen könntest und du wüsstest, das funktioniert, immer mit einer 100%igen Erfolgsquote, ohne Nebenwirkungen und du könntest 10.000 Leuten damit pro Tag das Leben retten. Ich will sehen, wie du es nicht verkaufen würdest, weil du Angst hättest. Du würdest ja denken, seid ihr alle bescheuert, dass ihr das nicht kauft? Genauso musst du eigentlich mit dem Mindset da reingehen und musst halt genau dein Produkt da so verkaufen, wenn du halt weißt, dass es geil ist und wenn du wirklich das Ziel hast, so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Wenn du das Ziel hast, einfach ein bisschen Umsatz zu machen und zu sagen, okay, ich brauche den Kunden nicht, wenn er keinen Bock hat und kein Interesse zeigt,
ja,
gut, dann ist es dein Problem, also dann ist es dein Mindset, dann passt das ja auch so, dann willst du ja auch nicht mehr, denn jeder hat sein eigenes Mindset, sage ich mal, jeder soll so machen, wie er will, aber wenn du wirklich die Intention hast und für diejenigen ist ja auch der Podcast, ein großes Unternehmen aufzubauen, dann ist das einfach das falsche Mindset, Angst zu haben, zu verkaufen. Und wenn man, glaube ich, den Hebel nochmal umlegt und dann geile Vertriebssysteme aufsetzt, Prozesse aufsetzt, klare Regeln aufsetzt, immer Follow-up macht, alles klar strukturiert hat, weil man dann weiß, was irgendwann funktioniert und es immer wieder genauso macht und einfach nur vorne mehr reinholt, mehr Interessenten übers Marketing oder dann, weil man einfach mehr Leute anruft, dann wächst sollten deine Neukunden und das ist halt schon mal, sage ich mal, ein wichtiger Hebel, den wir mit dem Bereich schon mal abgedeckt haben und dann können wir jetzt
genau in
den Bereich rübergehen.
So, Bereich Service, was gibt es da zu beachten? Eigentlich das, was du schon am Ende angesprochen hast, man muss einfach dafür sorgen, dass der Service zu einen gewissen guten Qualitätsstandard erfüllt, weil man wird zwar schaffen, auf diese Verzehnfachung zu erreichen, allein über den Vertrieb mit schlechterem Service. Also Vertrieb ist definitiv wichtiger als Service in dieser Stage, in dieser Stufe, aber das wird dir langfristig halt nichts Gutes tun, wenn du dieses Niveau da nicht halten kannst. Wenn du dir Kunden verbrennst, dann musst du dir vorstellen, ein verbrannter Kunde, den wirst du sehr, sehr wahrscheinlich nicht nochmal bekommen. Und das bedeutet, du verlierst diesen Kunden, du verlierst diesen mini-mini-prozentigen Marktanteil und das heißt, jeder Kunde, den du verlierst und auf den du, sag ich mal, scheißt in dieser Phase, wo du sagst, okay gut, Sales ist das Wichtigste, ist dann einfach für die Zukunft in der Skalierung, in dem Wachstum einfach so ein Hindernis für dich und deshalb sollte man nicht zu, sag ich mal, locker damit umgehen und sagen, okay gut, ich versuche jetzt einfach maximal viel geil zu verkaufen, geiles Vertriebsteam aufzubauen und der Service wird dann irgendwann schon passen und wenn er nicht passt, eigentlich ganz egal, ich kriege ja genug Neukunden, das ist auch ein falsches Mindset, deshalb, man muss trotzdem den Service nice mitziehen. Und was bedeutet nice mitziehen? Nice mitziehen bedeutet nicht, dass du dann anfängst, anstatt 8 Stunden am Tag, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, sondern nice mitziehen heißt, dass du genau das, was wir im Mindset vorher schon in diesem Mindset, sag ich mal, Segment angesprochen haben, es schaffst, alles geil zu systematisieren, zu in Prozesse zu packen und zu delegieren. Das heißt, Service besteht dann eigentlich nur noch aus die richtigen Mitarbeiter finden. Also du musst lernen, richtige Mitarbeiter zu hiren. Du musst lernen, dann für diese Mitarbeiter die jeweiligen Systeme aufzubauen, die jeweiligen Prozesse aufzubauen. Zum Beispiel mit Schulungsvideos, nicht, dass du jeden Mitarbeiter jedes Mal quasi vor Ort das alles zeigen musst, neu erklären musst, versuchen musst, ihn zu einem, sag ich mal, zweiten Du zu erziehen, sondern du musst einfach so systematische Prozesse schon mal irgendwie etablieren und unabhängig von deiner Zeit abgekoppelt irgendwo anbieten zu können, durch zum Beispiel Schulungen. Und diese ganzen Sachen führen dann dazu, dieses Delegieren, Systematisieren und die Prozesse, dass du sicherstellst, einen sehr guten Service zu bieten, der konstant geile Ergebnisse für deine Kunden liefern kann.
Ja, ich meine, du musst dir so vorstellen, man kann ja auch sagen, ich muss skalierbar neue Chirurgen auf die Welt bringen, sage ich mal, die es lernen können, sage ich mal, so eine Operation zu machen, die dann Chirurg sind, das studiert haben, das irgendwie sich anlernen. Und wenn man das irgendwie lernen kann und das schon sowas irgendwie verstehen kann, dann wird man auch, egal was du für ein Produkt verkaufst, auch das irgendwie in klare Systeme, Prozesse packen können, das standardisieren können auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich meine, es gibt ja genauso, sage ich mal, in irgendwelchen Drittländern vielleicht Chirurgen, die ihre Hände nicht desinfizieren, die haben dann so einen schlechten Service und dann bringen die vielleicht irgendwas rein. Dann gibt es genauso ein richtig gutes Chirurgen, die eine richtig hohe Qualität haben, vielleicht mit richtig modernen Maschinen arbeiten, dann vielleicht komplett neue Ansätze haben, weil die nochmal viel Geld oder der irgendwo gelernt hat, wo man quasi viel Geld in neue Dinge investieren konnte, um neue Dinge zu lernen, der die neuesten Ansätze kennt. Und genauso musst du das bei dir verstehen. Und wenn du halt der Top-Chirurge sein willst in deinem Business, dann wirst du das auch hinbekommen, weil wenn man schon, wie gesagt, neue Chirurgen anlernen kann, dann glaub mir, dann wird man auch deinen Service irgendwie an Leute anlernen können. Irgendwie kriegt man das hin. Dann musst du das vielleicht in einzelne Bereiche unterteilen. Bei uns war ja das Learning, sage ich mal, dass, wie es bei uns der Fall war, bei Trust Factory zum Beispiel mit der Suchmaschinenoptimierung, ist auch mega komplex. Es gibt auch richtig viele Teilbereiche, das denkt man sich jetzt vielleicht nicht so, wenn man sich damit nicht auskennt, aber mal als Beispiel, es gibt den Linkaufbau, es gibt den Content, es gibt Dinge, die auf der Webseite geändert werden müssen, dann gibt es den Content für den Linkaufbau zum Beispiel, dann gibt es teilweise nochmal verschiedene Trackings, die man aufsetzen muss, so richtige technische Sachen.
Ja, Audits noch.
Audits, also genau. Da gibt es richtig verschiedene Teilbereiche und wir haben es auch nur geschafft, das quasi in so verschiedene Teilbereiche aufzubauen, indem wir uns vorgestellt haben, wie kann man das in verschiedene Schritte unterteilen? Was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4? Bei wem ist was notwendig? Was ich auch sagen muss, der Vertrieb hat uns mega dabei geholfen, den Service zu strukturieren, weil vieles hängt auch davon ab, wie man den Kunden abschließt, mit welchem Mindset.
Ja.
Das hängt halt davon ab, wie man dann auch den Service machst. Wenn du dir halt Kunden abschließt, die denken, dass du die jedes Mal individuell behandelst und jedes Mal für die ein neues Rad erfindest, dann wirst du halt keinen skalierbaren Service erschaffen können. Ja. Aber wenn du halt wirklich Kunden abschließt, die verstehen, du hast einen richtig geilen Prozess, einen richtig geilen Service, wie du, sag ich mal, den Großteil deiner Kunden erfolgreich machen kannst, dann macht das auch viel mehr Sinn und dann wirst du halt deinen Service anwenden können, den Prozess, den du geschaffen hast, um, sage ich mal, die einzelnen Dinge systematisiert umzusetzen. Bei uns war das zum Beispiel, dass wir verschiedene Aufgaben, die es einfach gibt, in verschiedene Rollen unterteilt haben und jeder hat so sein Expertengebiet, so kann man es einfach mal sagen.
Genau.
Einer ist darin gut, der andere ist darin gut, alles ist unterteilt, richtig hart gestreamlined und wird halt so durchgeführt, wie es in den meisten Fällen auch erfolgreich funktioniert. So viel mehr kann man nicht machen. Wir sind überall mit der höchsten Qualität da, mit dem, was gerade, sag ich mal, am meisten gerade so funktioniert, wie das die Innovation eigentlich so bieten, die Möglichkeiten. Wir machen das Beste, was man machen kann. Also besser könnte man es nicht machen, wie wir es machen, in allen Hinsichten.
Genau.
Also von der Qualität, bisschen in der Umsetzung, bisschen von der Expertise. Und das haben wir in so einzelne Expertengebiete aufgeteilt und einen klaren Schritt-für-Schritt-Prozess gepackt. Die Kunden werden richtig abgeschlossen, dass die sich auch darauf einlassen. Wir lassen diesen Prozess ablaufen und so wird der Großteil halt erfolgreich gemacht.
Genau. Ich denke, man kann sich das eigentlich ganz geil bildlich wie so eine Fabrik vorstellen. Also nehmen wir mal an, das ist so eine Autofabrik. Dann versuchst du nicht, es hinzubekommen, eine Person einzustellen, die es schafft, ein ganzes Auto alleine zu bauen. Von Scratch, sage ich mal, von Null. Einfach du sagst hier, bau mir ein Auto und sie baut dir ein Auto. Sondern du musst dir wie so eine Art Fabrik vorstellen, wo jede Person, du hast dann mehrere Personen, die dann jeweils quasi für ein bestimmtes Aufgabenfeld zuständig sind, einfach bildlich gesagt für einen einzigen Handgriff zuständig sind, so sehr extrem gesagt. Und diese einzelnen Handgriffe, da brauchst du dann nicht eine Person, die weiß, wie man ein Auto baut, sondern du brauchst einfach nur Personen, die wissen, wie man diesen einen Handgriff durchführt. Das müssen dann auch nicht so die krassesten Genies sein, nicht die krassesten Experten. Und wenn du das so systematisiert wie so am Fließband sozusagen aufbaust, dann ist das Endprodukt trotzdem das gleiche Auto wie die eine Person, die dieses Auto von Anfang an gebaut hätte. Und so muss man sich das ein bisschen bildlich vorstellen, wie man im Service das Ganze aufbauen sollte und wie man schafft, konstant gute Resultate zu liefern. Deshalb zum Beispiel auch Autos. Das funktioniert auch nur konstant gut, dass dein Auto genauso aussieht wie das Auto von jemand anderem, wenn es die gleiche Marke ist, weil es in einer Fabrik gemacht wird. Das ist nicht das Gleiche, weil es dann der Inhaber, der dem dann zum Beispiel, keine Ahnung, Mercedes gehört, geht hin und baut das Auto selber zusammen, sondern es gibt gestreamlinete Prozesse, jeder macht einen Handgriff und die Fabrik kann pro Jahr, keine Ahnung, hunderte von tausende von Autos quasi identisch herstellen und die sind, haben ein identisches, sage ich mal, Glücksgefühl, identisches Fahrverhalten, identische Ausstattung für im Prinzip die Kunden und alle sind genau gleich, sage ich mal, happy mit dem Resultat.
Genau, ja, der Chirurg, der dir quasi so eine Operation macht, nachdem du dir vielleicht irgendwas gebrochen hast, ist ja auch nicht die gleiche Person, die dir deine Zähne repariert. Oder der Chirurg ist nicht die gleiche Person, die dir am Empfang dich ins Krankenhaus überhaupt aufnimmt, weil wie krass wäre das denn, bitte schön, wenn der Chirurg noch das können müsste, noch wissen müsste, wie dann er sich am Ende darum kümmert, dass die Rechnung gestellt wird, dann dich noch operieren müsste, dann noch so quasi den ganzen Raum da putzt, alles vorbereitet, dass alles steril ist. Der Chirurg hätte ja so viel zu tun, er könnte ja nicht mit seinem Besten, was er geben kann, dann die OP machen. Der wäre vielleicht schon erschöpft und von so einem Chirurg hast du ja auch keinen Bock, dich zu operieren zu lassen zum Beispiel. Und das musst du dir das halt vorstellen. Und ich vergleiche es immer gerne damit, weil hier hast du halt Verantwortung über Leben. Das ist halt wahrscheinlich einer der krassesten Bereichen. Daher muss man richtig viel verstehen, richtig viel lernen. Man hat richtig krasse Verantwortung und ich bin mir sicher, dass von den Leuten, die jetzt bei uns zuhören, dass 99% von diesen Leuten halt nicht so ein Business haben, wo die so eine Verantwortung haben, so komplexe Bereiche wie jetzt vielleicht die Medizin. Und da kann man es, denke ich, mal richtig gut vergleichen.
Genau. Und das im Prinzip ist es halt echt so, dass der Unternehmer am Anfang genau dieser Chirurg ist, wie du das gesagt hast, der operiert, der dann am Ende das Büro putzen muss, der die Rechnung stellt, der die Buchhaltung macht, der dann die Kunden empfängt. Also am Anfang als Unternehmer ist man genau dieser Chirurg, weil man alles machen muss als Unternehmer, aber dann muss man halt echt hingehen und das Step-by-Step abgeben. Es gibt dann quasi eine Empfangsperson, also sehr, sehr bildlich alles gesagt, eine Empfangsperson, eine Person, die dann die Rechnung stellt, eine Person, die dann zum Beispiel das alles vorbereitet im OP-Saal, sowas im Prinzip. Und du kümmerst dich dann sozusagen nur noch um den Service, aber jetzt sage ich mal auf Unternehmertum wieder bezogen, du kümmerst dich dann nur noch bestenfalls um Sales. Um Sales, also Vertrieb und Marketing, weil da ist deine Zeit am sinnvollsten investiert, weil das bedeutet Wachstum, das bedeutet mehr Neukunden oder bessere Bestandskunden oder besseres Bestandskundenvolumen im Umsatz, sage ich mal. Und deshalb muss man als Unternehmer versuchen, seine Zeit da reinzubekommen. Klar, der Service muss weiterlaufen. Vielleicht bist du auch noch in den Service zu Teilen involviert. Das ist definitiv kein Problem. Aber es sollte so sein, dass man es versucht, immer Step by Step, je größer man wird, auf ein Minimum zu reduzieren.
Ja, das ist sehr, sehr schön gesagt.
Genau.
Und da waren halt, wie gesagt, bei uns die größten Hebel, auch den Service zu systematisieren, zu verstehen. Das ist möglich, das können nicht nur wir machen, das kann man runterbrechen. Man kann sich dann die Zeit nehmen und voll auf den Vertrieb fokussieren, da dann weiter wachsen. Das geht auf jeden Fall und das war eigentlich so unser Learning in dem Bereich.
Genau. Gut, dann haben wir eigentlich jetzt noch, wir haben jetzt Sales, Service, Mindset, jetzt fehlt eigentlich nur noch Finance, würde ich sagen.
Ja, können wir auch mal durchgehen. Ich würde jetzt einfach mal so ein Finance, Controlling zusammenfassen, so in die Kategorie. Learning hier, eigentlich mega simpel, wenn du deine Zahlen nicht im Blick hast, hast du dein Unternehmen nicht im Griff.
Ja.
Das heißt, hab deine Zahlen erstmal im Blick. Du musst verstehen, was geht bei dir überhaupt in den Finanzen ab. Du musst da eine strukturierte Planung haben. Du musst auch mal auf sowas wie Profit achten. Das war bei uns auch das Learning. Du musst halt alles im Blick haben, wissen, wie du es optimieren kannst. Du musst eigentlich am besten so auf ein Blatt Papier schauen können, auf so einen Report, den du dir ausdruckst und dann sehen können, mein Unternehmen läuft gut, mein Unternehmen läuft scheiße, mein Unternehmen läuft mittelmäßig, ich werde meine Ziele erreichen, ich werde meine Ziele nicht erreichen. Das ist das Ziel und das muss man hier eigentlich hinbekommen.
Genau. Ja, weil Finance ist so ein bisschen so das, ich würde sagen, das Werkzeug, dass so diese ganzen Sachen, die wir gerade gesagt haben, so vor allem im Sales, Mindset, Service, alles so ein bisschen verbindet, weil du kannst natürlich das geilste Mindset haben, du kannst geil in ein Vertriebsteam investieren, du kannst in geile CRM-Tools investieren, wie zum Beispiel dann HubSpot, dir das krasseste Paket holen, du kannst dann nochmal in 10 Mitarbeiter einstellen, alles direkt delegieren, aber es macht keinen Sinn, wenn du da nicht zeitgleich die Finanzen im Blick hast und weißt, kann ich mir das alles leisten, kann ich mir dieses Wachstum quasi jetzt kurzfristig vielleicht überstrapazieren und dann den Umsatz mit einer höheren Geschwindigkeit reinbekommen und quasi in dieses, sag ich mal, in dieses Modell, was ich dann so aufgebaut habe, reinwachsen, weil das machen wir zum Teil, dass wir lieber mehr in Wachstum investieren, also schon das alles größer aufbauen, dieses ganze System, und dann da reinwachsen durch eben im Prinzip diese ganzen Sales-Aktivitäten. Aber das muss man alles halt im Blick behalten, weil du kannst halt, klar, man kann halt hingehen und sagen, geil, das klingt alles geil, ab heute 10 neue Mitarbeiter, dann nochmal geiles Vertriebsteam, HubSpot das teuerste Paket, dann hier Mindset safe, ich muss das Ganze verzehnfachen, und dann bist du nach 1 oder 2 Monaten halt komplett insolvent oder pleite. Und deshalb, ja, safe, es macht Sinn, Zahlen im Blick zu behalten, Liquidität vor allem im Blick zu behalten. Man muss nicht, dazu haben wir auch, glaube ich, schon Videos oder im Prinzip Podcasts erstellt, man muss nicht den Umsatz unbedingt im Blick behalten. Viel, viel wichtiger in so Wachstumsunternehmen, in Wachstumsphasen, ist der Cashflow. Das ist so die Metrik, die du beachten möchtest, die du im Blick behalten möchtest. Und wenn du siehst, dein Cashflow ist positiv, ist, sag ich mal, profitabel, dann kannst du nice weiter in Wachstum investieren und das so Step by Step immer steigern, steigern und steigern.
Ja. Man muss halt verstehen, du musst in deinem Unternehmen schon groß denken, große Ziele haben, große Vorhaben haben, auch viel machen, aber du musst deine Finanzen auch im Blick haben, denn du kannst nicht wissen, ob dein Plan zu 100% so aufgeht oder nicht. Das heißt, es ist schon dumm, alles auf diesen einen Plan zu setzen. Das wird dir auch niemand sagen können, weil deine Konkurrenten werden dir nicht helfen. Diese ganzen Berater, Coaches, die es gibt, die haben vielleicht nicht, sage ich mal, den gleichen Fall, wie du ihn hast, oder können das nicht konkret wissen, weil du vielleicht der Erste bei dem bist, oder wenn die den Mitbewerbern helfen, ist das ja irgendwie auch nicht so das Richtige. Das heißt, du musst dann schon hingehen, sage ich mal, und verstehen, es kann auch schieflaufen. Niemand kann es wissen, niemand kann dir mitgeben oder garantieren, ob es 100% funktionieren wird. Und deshalb musst du halt so aufgebaut sein, dass du einen Zweitversuch, einen Drittversuch machen kannst. Und klar, du musst immer weitermachen, weil du wirst es irgendwann schaffen, aber du musst halt darauf eingestellt sein, dass es auch nicht klappen kann, und darfst nicht alles auf eine Karte setzen.
Genau. Das, denke ich, ist echt das wichtigste Learning aus Finance. Ansonsten, es ist halt cool, ab einem gewissen Level auch Reports aufzubauen, Controlling-Prozesse aufzubauen, ist auch sehr, sehr wichtig. Reports, damit man einfach, sag ich mal, tagesaktuell oder immer sehr, sehr schnell zur Hand sieht, wie läuft das Unternehmen, wie läuft der Umsatz, wie läuft der Cashflow, wie ist die Marge, wie ist die Profitabilität etc. pp. Das sind so die wichtigsten KPIs, die man so alle kennt. Die sollte man natürlich im Blick behalten. Aber das macht eigentlich auch schon sogar fast vor, sage ich mal, diesem Niveau von 10.000 Euro im Monat sind. Und ansonsten wird aber, um auf diese 100.000 zu kommen und mehr, eigentlich dann auch immer wichtiger, dass man Controlling-Prozesse aufbaut von allem. Das heißt, man baut von dem Service dann Controlling-Prozesse auf, man baut von den Sales Controlling-Prozesse auf. Damit meint man quasi sozusagen sogenannte Trigger, sogenannte ja auch zum Teil Fehlermechanismen, die dir einfach quasi Feedback, oder nicht Fehlermechanismen, eigentlich eher Feedbackmechanismen, die dir konstant Feedback geben, okay, gut, läuft der Service in der gleichen Qualität weiter, wie ich es früher gemacht habe, zum Beispiel, wenn du 3 neue Mitarbeiter einstellst, wirst du ja, dass der Service genauso gut oder besser läuft, als wie zu dem Zeitpunkt, als du es selber gemacht hast. Und da brauchst du im Prinzip diese Trigger, diese Feedbacksysteme, diese Reportings, Controlling-Systeme, um das im sicherzustellen, weil wenn du es einfach nur abgibst und hoffst, dass es genauso gut läuft, dann kann es auch richtig fatal schief gehen. Genauso in Sales, wenn du sagst, okay, gut, ich ziehe mich aus Sales zurück, ich stelle einen Closer ein, ich stelle zum Beispiel weitere Vertriebler ein, ich übergebe alles an die und egal, schauen wir mal, dann siehst du auf einmal deine ganzen Lead-Zahlen zum Beispiel gehen in den Keller, deine ganzen Closing-Rate droppt auf einmal, deine Bestandskunden gehen auf einmal alle weg, und dann merkst du, okay, gut, es läuft etwas schief, und das merkst du aber auch nur, wenn du eben genau diese Feedback-Systeme, diese Controlling-Prozesse hast. Wenn du es nicht hast, dann siehst du erst am Ende des Jahres, okay, krass, ich bin insolvent.
Ja, safe, das sind echt gute Punkte. Ich glaube auch, das sind eigentlich schon so die wichtigsten Punkte, um sich eigentlich zu verzehnfachen, um da gut voranzukommen. Was mir gerade nochmal einfällt, wenn du halt wirklich schon weißt, was du machen musst, um erfolgreich in deinem Unternehmen zu werden und du dein Business da wirklich groß machen willst, da musst du auch einfach machen, du musst auch einfach umsetzen, weil viele Leute haben das Problem, die brauchen einen Coach oder ein Coaching, sage ich mal, um überhaupt das Selbstbewusstsein zu haben, dass sie etwas richtig machen oder dass das genauso läuft. Die Leute haben einfach Angst, etwas ohne ein Coaching zu machen. Also die müssen quasi erstmal jemandem Geld geben, damit er denen sagt, ja, das ist so richtig oder mach das so, und dann trauen die sich erst, das überhaupt zu machen. Kauf dir gerne 10, kauf dir gerne 20 Coachings, das macht keinen Unterschied, aber du solltest dich so oder so, egal ob mit Coach oder ohne Coach, trauen, einfach Dinge zu machen, umzusetzen, zu lernen, zu failen, aufzustehen, nochmal hinzugehen, es nochmal und nochmal zu probieren. Du musst eigentlich das Ziel haben, so schnell so viele Fehler wie möglich zu machen, weil nur so wirst du halt eigentlich richtig schnell lernen, und das spielt keine Rolle, ob mit Coach oder ohne Coach. Dein Selbstbewusstsein sollte nicht erst durch ein erworbenes Coaching holen. Mach einfach die Dinge, setz um. Wir haben hier viel mitgegeben, und das Wichtigste ist im Endeffekt einfach umzusetzen, zu machen, weil du hast jetzt hier viel gehört. Ich bin mir sicher, wenn du genau aus der Zielgruppe warst, die wir hier jetzt so angesprochen haben, wirst du einige dieser Punkte haben, die du umsetzen kannst. Setz einfach mal um, sei sicher darin, dass du da deine Hebel wirklich hast, und mach's einfach mal. Und wenn es nicht klappt, dann versuch's nochmal anders und versuch's nochmal anders. Letztendlich musst du wirklich einfach nur machen.
Ja, safe. Und jetzt noch ein abschließender Satz, weil auf den hast du mich gerade so krass gebracht. Das ist auch etwas, was ich mal so mitbekommen hatte, so damals zu der Zeit. Als Unternehmer ist es nicht das Ziel, Fehler zu vermeiden, sondern, wie du gesagt hast, so viele Fehler, wie es geht, zu machen und die, sag ich mal, die Zeit zwischen den einzelnen Fehlern so gut zu optimieren und zu verkürzen, weil du wirst Fehler machen. Man wird es nicht schaffen, Fehler zu vermeiden und Fails zu haben, krasse Fails zu haben. Das heißt, du musst einfach versuchen, so viele Fehler, wie es geht, zu machen, aber in sehr kurzer, schneller Zeit, damit du schneller an dein Ziel kommst, damit du schneller siehst, okay, gut, was funktioniert nicht, was ist der richtige Weg und diesen Weg dann konsequent quasi weiterverfolgen.
Ja. Das ergibt am meisten Sinn, wenn du logisch drüber nachdenkst, desto schneller du deine Erfahrungen sammelst. Und Erfahrungen sind halt nun mal Fehler und Misserfolge, beziehungsweise Erfolge und Misserfolge.
Genau.
Und desto schneller du diese sammelst, desto schneller gewinnst du halt diese ganze Erfahrung, desto schneller wirst du verstehen, was funktioniert, desto schneller kommst du voran. Also wenn wir zum Beispiel jetzt Facebook-Ads schalten, wir gehen auch mit dem Mindset rein, nicht mit 5 Euro pro Tag eine Ad zu schalten, wenn wir nach 2 Jahren wissen, okay, ist die Ad profitabel oder nicht und wir signifikant viele Leads generiert haben und quasi sagen können, okay, das ist profitabel, unser Mindset ist, wir geben das ganze Geld in ein paar Tagen aus, generieren jetzt die Anzahl an Leads, die wir brauchen und dann checken wir, sind die Leads eigentlich gut oder sind die Leads scheiße. Und wenn die Leads gut sind, skalieren wir die Ad. Wenn die Leads nicht gut sind, dann skalieren die nicht mehr. Aber wir haben dann vielleicht, sagen wir mal, 15.000 Euro ausgegeben, um diese Anzahl von Leads zu gewinnen. Im schlimmsten Fall war die Ad unprofitabel, aber wir haben ja was viel, viel Wichtigeres mitgenommen. Wir haben uns 2 Jahre gespart und wissen jetzt, wir müssen einen anderen Weg fahren, genau. Irgendwie anders nochmal reingehen. Und vor allem, wenn du Geld hast ab einem gewissen Punkt, ist es viel, viel leichter, wenn du keine Angst hast, Fehler zu machen und eine gute Finanzplanung hast, weil du kannst dir so viel erlauben, so viele Fehler zu machen, desto schneller du sie machst, desto schneller findest du heraus, was läuft und desto besser kannst du dann und desto schneller kannst du dann halt das skalieren, was läuft.
Nice, das war sehr, sehr nice gesagt. Ich denke, das war's dann auch schon mit der heutigen Episode und ja, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Ciao, ciao.